NDR Info. Echo des Tages.
Mit Holger Beckmann. Guten Abend an diesem beinahe ja schon frühlingshaften Samstag im März. Es stand und es ist in diesen Zeiten immer so, dass es zwei Themen sind, die einem bewusst machen, in was für einer krisenhaften Verfasstheit sich dieser Globus momentan befindet, auch wenn es natürlich noch viel mehr Konfliktherde gibt. Trotzdem, das, was in der Ukraine passiert ist, das sticht heraus, weil es so etwas darstellt wie einen neuen Ost-West-Konflikt. Und die Terrorangst und der IS und dessen Kampf um ein fundamentalistisches Kalifat, das ist das andere. Und beides auch heute wieder in diesem Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info ein Thema. In jedem Fall, die Bundesregierung ist auf beiden Feldern aktiv, was die Ukraine angeht, sehr direkt, was den Nahen und Mittleren Osten und den Terror des IS angeht, eher indirekt. Aber Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat sich auf den Weg gemacht in die arabische Welt, nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Dazu nachher hier der Kommentar. Außerdem Informationen über die chinesische Führung, die in Peking in den Tagen des Volkskongresses kritische Informationen über die Umweltsituation im Lande zensiert. Aus Griechenland, das ja offenbar doch deutlich näher am finanziellen Kollaps steht als ohnehin schon gedacht. Aus Berlin vom ersten Publikumstag der internationalen Tourismusbörse und natürlich vom Sport und von der Fußball-Bundesliga. Eine Woche ist es her, da wurde in Moskau auf offener Straße der Putin-Kritiker Nemtsov ermordet. Ein Mann, der vor allem mit der Ukraine-Politik des russischen Präsidenten scharf ins Gericht ging. Putin und seine Regierung hatten sich freilich erschüttert über den Mord geäußert und versprochen, alles zur Aufklärung zu unternehmen. Und heute nun werden tatsächlich zwei Festnahmen aus Moskau gemeldet. Allerdings in einem Umfeld, das man nicht wirklich vermuten würde. Markus Sambale.
Russlands Präsident Putin hatte nach dem Mord an Boris Nemtsov sofort eine schnelle Aufklärung angeordnet. Heute, also eine Woche später, präsentierten die Ermittler in Moskau nun zwei Verdächtige. Der Chef des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Botnikow, sagte im russischen Staatsfernsehen: Als Ergebnis der durchgeführten Arbeit wurden heute zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Der Präsident ist darüber informiert worden. Die konkreten und notwendigen Ermittlungen gehen weiter. Der FSB-Chef nannte die Namen der Verdächtigen. Es soll sich um zwei Männer aus dem Kaukasus handeln. Weitere Einzelheiten wurden offiziell nicht mitgeteilt. Die beiden seien offenbar direkt in den Mord an Nemtsov verwickelt, hieß es in russischen Medien. Ob ihnen vorgeworfen wird, die tödlichen Schüsse abgegeben zu haben, ist aber unklar. Tatverdächtige aus dem Kaukasus? Das löste in russischen Medien sofort Spekulationen aus. Ein möglicher islamistischer Hintergrund war von den Ermittlern ausdrücklich in Betracht gezogen worden. Doch Mitstreiter des Oppositionspolitikers Nemtsov sind skeptisch. Sie vermuten weiter ein politisches Motiv. Der Oppositionspolitiker Ilya Jaschin sagte, er hoffe, dass man wirklich die Richtigen festgenommen habe. Die älteste Tochter von Boris Nemtsov, Shanna, äußerte sich erstmals seit dem Mord öffentlich. Kurz vor der Meldung über die Festnahmen sagte sie in einem CNN-Interview: Die Staatsmacht trägt natürlich die politische Verantwortung für den Mord. Das ist offensichtlich, denn es war ein grausamer, dreister Mord im Herzen Russlands, im Zentrum von Moskau. Nach früheren Morden an Kreml-Kritikern hatten Oppositionelle und Menschenrechtler beklagt, dass am Ende Bauernopfer vor Gericht gestellt, die Auftraggeber aber nicht verfolgt würden. So etwa im Fall der ermordeten Journalistin Anna Politkovskaya. Die Justiz verurteilte im vergangenen Jahr als Täter mehrere Männer aus dem Kaukasus. Die Drahtzieher sind bis heute unbekannt.
In Riga treffen sich derzeit Europas Außenminister und natürlich schwebt der Ukraine-Konflikt über dem Treffen. Und der innereuropäische Konflikt mit Griechenland um Finanzkollaps und Euro-Mitgliedschaft der auch. In Riga ist es der griechischen Delegation aus ihrer Sicht nun offenbar gelungen, beides miteinander zu verknüpfen. Griechenland will nämlich finanziellen Ausgleich durch die EU-Sanktionen gegen Russland, weil das natürlich auf die griechische Wirtschaft wirkt. Immerhin, die OSZE soll jetzt den vorsichtigen Weg zu einem dauerhaften Waffenstillstand in der Ukraine besser überwachen. Das ein zentrales Ergebnis dieses Treffens. Kai Küstner.
Noch blickt die EU mit größtem Misstrauen auf die zaghaft positiven Signale, die sie aus Moskau und der Ostukraine empfängt.
Wir sind natürlich noch nicht über den Berg,
stellte nüchtern der deutsche Außenminister Steinmeier fest. Immerhin, die Zahl derjenigen, die den Waffenstillstand überwachen sollen, wird auf 1000 verdoppelt. Und die dafür zuständige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, soll auch mehr Bewegungsfreiheit bekommen, soll ihre Fachleute überall dorthin entsenden dürfen, wo dies nötig ist. Das habe Russland zugesichert.
Das schließt auch ein, dass die OSZE zukünftig nicht nur den tatsächlichen Rückzug der Waffen, der schweren Waffen beobachten soll, sondern auch verifizieren soll, an welche Orte diese schweren Waffen zurückgezogen werden. Das wäre mit Blick auf die Verbesserung der Sicherheitslage ein entscheidender Fortschritt.
Ob man sich damit auf leisen Sohlen einer friedlichen Lösung in der Ukraine annähert, ist noch nicht sicher. Dass parallel dazu die Debatte über das richtige Vorgehen gegenüber Russland indes leiser geworden wäre, kann man nicht behaupten.
It will be better, but not enough.
Das macht die Sache besser, aber genug ist das nicht, sagte der Außenminister Litauens mit Blick auf die Ausweitung der OSZE-Mission. Die Balten befinden sich mit ihrer Forderung nach einer härteren Haltung gegenüber Russland an einem Ende der europäischen Skala, die Griechen am anderen.
Okay, schön über Sanktionen zu sprechen, und EU muss endlich auch mal diskutieren, was wird gemacht mit unseren wirtschaftlichen Problemen, die aus den Sanktionen entstehen.
So Griechenlands Außenminister Kotsias, ein erklärter Gegner von weiteren Russland-Sanktionen, im Gespräch mit ARD und ZDF. Wäre die EU jetzt gerade in der Verlegenheit, über neue Strafmaßnahmen befinden zu müssen, das wäre eine interessante Debatte geworden. Wir sind immer eine Einheit gewesen, versichert die EU-Außenbeauftragte Mogherini und fügt hinzu, wir bleiben das auch. Doch nun scheint an anderer Stelle ein Haarriss sichtbar zu werden im westlichen Lager. Der Bundesregierung geht, laut Spiegel, auf die Nerven, dass der NATO-Oberbefehlshaber Breedlove sich zu sehr wie ein Falke verhalte. Er mit Äußerungen im ungünstigen Moment Friedensbemühungen torpediere. Dass er Zahlen von russischen Truppenbewegungen oft übertrieben habe.
Wahr ist daran, dass ich selbst zweimal habe nachfragen lassen in Situationen, in der unsere Auskünfte, die wir aus unseren Quellen hatten, jedenfalls nicht völlig übereinstimmten mit Auskünften, die entweder von NATO oder von amerikanischer Seite kamen.
Bestätigte Außenminister Steinmeier, der aber Meldungen zurückwies, er habe wegen Breedlove persönlich beim NATO-Generalsekretär interveniert und sich auch sonst bemühte, die Berichte kleinzureden. Sie als Unsinn vom Tisch gewischt, hat er indes auch wieder nicht.
Und wir haben es auch in diesem Beitrag gehört, Griechenland geht es nicht gut, offenbar finanziell noch viel schlechter als gedacht. Und den meisten Menschen in Griechenland, denen geht es auch nicht gut. Hilfslehrer bekommen kein Geld mehr, Renten sind bedroht, und das, obwohl doch die neue Regierung Tsipras so viel versprochen hatte. Jetzt geht sie auf Einnahmesuche, wo immer es etwas zu holen geben könnte, und heuert dafür sogar Hilfssteuerfahnder an. Thomas Bormann.
Studenten, Hausmeister oder auch Touristen sollen künftig in Griechenland Steuersünder aufspüren. Finanzminister Varoufakis sucht Freiwillige, die sich in einem Schnellkurs als Hilfssteuerfahnder ausbilden lassen. Sie bekommen dann einen Stundenlohn und sollen als Testkäufer prüfen, ob Geschäfte oder Tavernenbesitzer ordnungsgemäß Quittungen oder Kassenbons ausstellen. Wenn man aber beim Kauf eines Schokoriegels am Kiosk oder für den Kaffee in der Taverne keine Quittung bekommt, dann liegt der Verdacht nahe, dass der Händler oder der Wirt keine Mehrwertsteuer abführt. Mit dieser flächendeckenden Kontrolle will Varoufakis Steuerehrlichkeit durchsetzen und gleichzeitig die Einnahmen des Staates erhöhen. Zudem soll eine neue Steuer auf Online-Gewinnspiele 500 Millionen Euro zusätzlich im Jahr einbringen. Insgesamt listet Varoufakis 7 Reformvorschläge auf, mit denen er den griechischen Staatshaushalt krisenfest machen will. Am Montag werden die Finanzminister der Euroländer auf ihrem Treffen in Brüssel über diese Reformliste beraten.
Das war ein Bericht von Thomas Bormann. Der Terror, der Krieg, den der IS führt, in gleich ja mehreren Staaten, mal offen, mal heimtückisch, grausam immer. Jetzt sind es Kulturgüter aus der Zeitgeschichte, die IS-Kämpfer als Angriffsziele nehmen, um sie blind zu zerstören. Die Aktionen empören die Welt und lassen sie zugleich hilflos aussehen. Im Irak hat der IS heute eine weitere antike Stätte dem Erdboden gleichgemacht. Nina Amin berichtet.
Die Reste der über 2000 Jahre alten Stadt Hadra im Nordirak sind zerstört worden, heißt es vom irakischen Ministerium für Altertümer. Wie groß der Schaden ist, sei noch nicht abzuschätzen. Es gibt keine Fotos oder Videoaufnahmen. Laut Berichten von Mitarbeitern der Universität von Mosul haben IS-Kämpfer die fein gearbeiteten assyrischen Ruinen mit Schleifgeräten verwüstet. Bewohner der Region berichten von mächtigen Explosionen, Andere wollen gesehen haben, wie Gebäude in Hatra mit Bulldozern niedergerissen wurden. Es ist ein Schock. Hatra steht als Weltkulturerbe auf der UNESCO-Liste und ist vor allem für die gut erhaltenen Tempel bekannt. Erst gestern hatten die Extremisten mit ihrer Zerstörungswut für weltweite Empörung gesorgt. Sie plünderten und zerstörten die jahrtausendealte assyrische Stadt Nimrud. Auch im Museum von Mosul haben sie Statuen zertrümmert. Dabei berufen sich die IS-Kämpfer auf den Propheten Mohammed, der Götzenbilder zerstört habe. Auf den Straßen der irakischen Hauptstadt Bagdad haben die Iraker dafür überhaupt kein Verständnis. Sie sind entsetzt, dass ihre Vergangenheit, auf die sie so stolz sind, so barbarisch zerstört wird. Die antiken Orte sind nicht nur für Iraker, sondern für Menschen auf der ganzen Welt wichtig. Wir wissen doch, wie wichtig es den Leuten ist, sich die ägyptischen Pyramiden und Gräber anzuschauen. Wir sind jetzt auf dem archäologischen Sektor abgehängt worden. Die barbarischen IS-Kämpfer, die Menschen umbringen, obwohl Allah das Töten verbietet, die zerstören jetzt unsere Kulturschätze. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschheit und nicht nur gegen das irakische Volk. Auch der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon verurteilte die Verwüstung von Nimrud gestern als Kriegsverbrechen. Mit der heutigen Attacke auf Hadra weiten die Extremisten ihre Zerstörungstaten weiter aus. Ein Grund der fast täglichen Verwüstungen könnte sein, dass die irakische Armee dem IS im Nacken sitzt. Die Streitkräfte verkünden erste Erfolge. Wichtige Brücken und Gebiete konnten von den Extremisten zurückerobert werden. Der irakische Innenminister Mohammed El-Gaban zeigt sich beim Frontbesuch unweit der nordirakischen Stadt Tikrit zuversichtlich. Diese Gegend ist die wichtigste in diesem ganzen Gebiet, und zwar vom El-Uthman-Damm über das Hamrin-Gebirge bis zu den Ölquellen bei Baji. Es ist der größte und strategisch wichtigste Sektor, weil wir so unseren Feinden den Weg für ihren Versorgungsnachschub abtrennen. Damit konnten wir einen großen und schnellen Erfolg verzeichnen, gleich am Anfang der Offensive. Trotzdem, ein Sieg gegen den IS scheint nicht greifbar. Immer noch beherrschen die Terroristen große Teile des Iraks und Syriens. Und es gibt noch viele antike Schätze, die sie bei ihrem Kampf um die Herrschaft zerstören könnten.
Von solchen und ähnlichen Informationen ist ja das Bild des Nahen und Mittleren Ostens geprägt zurzeit. Dabei gibt es in der arabischen Welt natürlich auch Staaten, die vergleichsweise stabil dastehen, ausgezeichnet sogar. Andererseits, um die Menschenrechte steht es da auch nicht immer gut. Und viele Politiker und Menschenrechtsorganisationen haben Bundeswirtschaftsminister Gabriel deshalb aufgefordert, das anzusprechen. Bei seiner Reise derzeit nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate. Man denkt an die strenge Auslegung des Islam dort und an den Blogger Badawi und an seine Prügelstrafe. Und man denkt auch an die Interessen der deutschen Rüstungskonzerne. Passt nicht alles zusammen. Der Kommentar dazu von Angela Ulrich.
Saudi-Arabien missachtet Menschenrechte, vollstreckt Todesurteile. Katar beschäftigt Sklavenarbeiter auf WM-Baustellen. Und Sigmar Gabriel fährt hin mit einer großen Wirtschaftsdelegation im Schlepptau. Geht das? Ist das in Ordnung? Ich finde, ja. Denn in einem hat der SPD-Chef und Wirtschaftsminister recht. Wer gar nicht erst das Gespräch sucht, auch wenn es schwierig ist, der macht sicher nichts besser im autoritären Wüstenland. Aber es ist ein ziemlicher Spagat, den Gabriel hinlegen muss, um glaubwürdig zu bleiben. Denn er ist nun mal oberster Wirtschaftswerber und Chef der Friedenspartei SPD in einem. Zwischen Anbietern und Verprellen ist der Grat sehr schmal. Die Firmenchefs, die mit Gabriel reisen, erhoffen sich Geschäfte mit den Golfstaaten, nichts anderes. Allerdings hat der Wirtschaftsminister hier zumindest ein Zeichen gesetzt. Rund 80 Unternehmer nimmt er mit, keinen davon aus der Rüstungsindustrie. Gabriel läuft Gefahr, die Saudis zu enttäuschen, die bisher recht großzügig mit Waffen von deutschen Firmen versorgt wurden. Aber da hat der Wirtschaftsminister schon vor Monaten den Hebel umgelegt und den Export von Rüstungsgütern nach Saudi-Arabien kräftig gedrosselt. Außerdem herrscht ein klein wenig mehr Transparenz. Kurz vor Gabriels Reise nach Riad hat sein Ministerium eine Liste veröffentlicht, die detailliert auflistet, was der Bundessicherheitsrat in Sachen Export von Kriegswaffen in sogenannte Drittländer genehmigt hat. Auch die Hersteller werden erwähnt. Das ist neu und zumindest ein kleines positives Zeichen. Auch dass Gabriel seine Wirtschaftswerbung am Golf vor allem der Energie, auch erneuerbarer, verschrieben hat, geht in Ordnung. Sonne haben wir zuhauf, sagt der saudische Ölminister. Gut, wenn deutsche Unternehmen hier in Kontakt kommen. Auch was Gas angeht, brauchen Deutschland und die EU die Golfstaaten immer stärker, je klarer sich abzeichnet, dass Russland und die Ukraine ausfallen. Aber hier fängt der Test an für Gabriel. Ein- und verkaufen und dann fix nach Hause, das wäre ein Armutszeugnis für den Vizekanzler. Er hat sich vor seiner Reise mit Amnesty getroffen, sich briefen lassen über die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Und die sind zahlreich. Die Stimmung ist durch den IS-Terror angespannter geworden. Das wird nicht nur am Fall des inhaftierten Bloggers Raif Badawi klar. Dass Sigmar Gabriel jetzt nicht darüber redet, für wen er sich wie einsetzen will, ist klug. Auch wäre es naiv zu glauben, Gabriel könnte Badawi im Regierungsflieger mit nach Hause nehmen. Aber klare Worte von ihm sind ein Muss. Wer Rüstungsexporte in fragwürdige Länder ein Geschäft mit dem Tod nennt, der kann sich in Sachen Menschenrechten nicht wegducken. Nur Mut, Gabriel. Deutschland als führende Macht in Europa ist den Saudis wichtig. Das gilt es zu nutzen.
Ein Kommentar war das von Angela Ulrich. In jedem Fall die Reise von Bundeswirtschaftsminister Gabriel in die arabische Welt der Zeit, die dürfte interessant werden. Der Islam ist ja nicht an sich eine Religion, die Hass oder Gewalt verherrlicht, ganz und gar nicht. Das wird zwar immer wieder und beinahe gebetsmühlenartig häufig wiederholt, aber es verfängt oft nicht. Das Image des Islam ist nicht gut. Ganz viel beobachtet man das, wenn man in Europa unterwegs ist, in Deutschland natürlich auch. In Finnland versucht man jetzt etwas recht Ungewöhnliches zu unternehmen, um das zu verändern. Man lässt nämlich im finnischen Rundfunk den gesamten Koran vorlesen. Das soll wirken auf Nicht-Muslime, aber auch auf die Muslime selbst.
Am Morgen vorgelesen. Im finnischen Rundfunk wird der Koran in voller Länge in finnischer Übersetzung gelesen. Das Mammutprojekt umfasst 60 halbstündige Folgen. Heute Morgen begann die Serie mit der ersten Sure des Heiligen Buches der Muslime. Al-Fatiha, die Eröffnungssure, die zugleich als das wichtigste Gebet der Muslime gilt.
Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kunnia Jumalalle.
Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Barmherzigen. Lob sei dem Weltherrscher, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Dir dienen wir und dich rufen wir um Hilfe. Leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen du gnädig bist, nicht derer, denen du zürnst und nicht den der Irrenden.
Ei niiden, joiden päälle sinun vihasi lankeaa ja jotka vaeltavat eksyksissä.
Im Anschluss an jede Sure gibt es eine Diskussion zwischen Imam Anas Haijar, einem geistlichen Führer der finnischen Muslime, und Jaakko Hämeen Anttila, einem Professor, der den Korantext in die finnische Sprache übersetzt hat. Diese Sure ist ein Gebet, das die Position des Gläubigen gegenüber Gott definiert. Da gibt es zuerst die Lobpreisung an Gott und am Ende die Bitte, dass der Mensch zu denen gehört, denen Gott wohlgesonnen ist. Wenn man einen Text wählen muss, der den Islam charakterisiert, dann sind es wohl diese 7 Strophen der ersten Sure. Auf der Internetseite des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Finnland werden die einzelnen Suren des Koran und die Interpretationen aufbereitet. Man wolle mit dem Projekt den Finnen die Kultur und Religion der Muslime näher bringen, heißt es auf der Seite von Yleisradio, wie der Sender auf Finnisch heißt. Medienberichten zufolge wurde in Finnland in den vergangenen Jahren eine zunehmende Intoleranz unter Jugendlichen gegenüber anderen Kulturen und Religionen festgestellt. Eine Studie der Universität Jyväskylä empfahl daher, in den Schulen und in den Medien eine offenere Diskussion über soziale und religiöse Themen in Gang zu setzen. Der Vorsitzende des Verfassungsausschusses im finnischen Parlament, Johannes Koskinen, schlug Ende des Jahres vor, den christlich ausgerichteten Religionsunterricht in den Schulen durch einen Ethikunterricht zu ersetzen, damit künftig die Kinder muslimischer Einwanderer nicht ausgegrenzt werden. Für Muslime gibt es bislang keinen eigenen Religionsunterricht an finnischen Schulen. Sie gehen dafür in die Islamschulen in ihren Moscheen. Die britische Quilliam-Stiftung gegen Extremismus war Ende vergangenen Jahres zu dem Schluss gekommen, dass in den skandinavischen Ländern nicht genügend gegen die zunehmende Radikalisierung junger Muslime unternommen werde. Gerade in Finnland gäbe es, bezogen auf die Zahl der Muslime im Land, besonders viele, die sich als Freiwillige für den islamischen Staat rekrutieren ließen. Vertreter der aus Somalia stammenden Immigranten in Finnland hatten im vergangenen Jahr in einem offenen Brief an die Behörden um Hilfe gebeten, weil gerade junge Somalis anfällig seien.
Und so wird im Moment also in Finnland der Koran vorgelesen im finnischen Rundfunk. Bernd Muschborowska berichtete. Viel von der Welt zu wissen, zu erfahren, zu verstehen, dazu hilft es, sich schlau zu machen, natürlicherweise. Möglicherweise hilft das ja auch beim Reisen. Und was das Reisen selbst angeht und die Frage, wie man darüber etwas erfahren kann, dazu reicht im Moment schon ein mehr oder weniger langer Ausflug nach Berlin zur internationalen Tourismusbörse. Da gibt es zumindest Eindrücke von allem, was bereisbar ist und viel verspricht. Und heute auf der ITB der erste Publikumstag, mit dabei unsere Reporterin Silke Mehring.
Ruanda wirbt ganz sinnlich mit Trommlern in Landestracht, Korea ganz sportlich mit Taekwondo-Kämpfern und Armenien ganz und gar unaufdringlich. Für das Land der Steine sitzt ein älterer Mann an einem Tischchen und verziert Vulkangestein mit kunstvollen Reliefs. 186 Länder zeigen auf der ITB, was sie haben. Wer über die Messe schlendert, lässt sich zwar inspirieren, hat aber sein nächstes Reiseziel meist schon im Visier.
In diesem Sommer fahren wir nach Frankreich, in die Provence.
Toskana, Rom, weil ich auch die alten Städte mag.
Nach Kopenhagen, nach Las Vegas, nach Regensburg.
Wir machen eine Flusskreuzfahrt von Köln nach Amsterdam, wieder zurück nach Köln. Man hat alles beieinander, man ist versorgt.
Man sitzt oben auf dem Sonnendeck, die Landschaft zieht an einem vorüber und man kann dann tagsüber spazieren gehen da in den kleinen Orten und man sieht viel.
Ein fast noch weißer Fleck auf der Landkarte ist die Mongolei. Das soll sich für das Gastland der ITB aber ändern. Es wirbt mit ursprünglichem Leben in weiter Natur und ist nichts für den Pauschalurlauber, sagt Badgerel Miliz vom mongolischen Reiseveranstalter Hunu Tour.
Definitiv für Leute, die abenteuerlustig sind, die das Unbekannte suchen und für Leute, die ein bisschen Mut mitbringen, weil es dann doch ein bisschen anders ist, als im Hotel zu sitzen, sich bedienen zu lassen und moderne Sanitäranlagen vorzufinden. Also da ist das ganz anders in der Mongolei als in vielen anderen asiatischen Ländern. Es ist eher schlicht, es ist eher schlicht. Wir haben heute noch Plumpsklos und wenn man dann auf dem Land unterwegs ist, kommt man meistens auf Jotencamps und da wird alles ein bisschen schlichter gehalten wie in den früheren Zeiten auch.
Sehr präsent sind die Online-Anbieter auf der Tourismusmesse. Hotelportale wie HRS oder Hotels.com setzen dabei auch immer stärker auf Buchungen von unterwegs. Bei Hotels.com beispielsweise stehen über eine Handy-App weltweit 20.000 Last-Minute-Angebote zur Verfügung.
Wenn Sie unterwegs sind und zum Beispiel eine Rucksackreise machen und noch kein Hotel gebucht haben, dann ganz spontan über die App noch schnell das Hotel buchen, kann ich jedem nur empfehlen. Und für Hotelpartner ist es auch sehr günstig, weil wenn Sie als Hotelpartner zum Beispiel noch Zimmer frei haben abends und Sie denken, okay, was mache ich jetzt noch mit den freien Zimmern, die einfach schnell online stellen und dann können sie gebucht werden über die Kunden.
Von A wie African Adventure bis Z wie Zugspitzregion, die ITB bietet alles und weiß eins. Der nächste Urlaub kommt bestimmt.
Ja, das ist in der Tat eine Weisheit, zumindest wenn man ihn sich leisten kann. Ein Bericht war das von Silke Mehring. Und von Berlin jetzt nach Hamburg, da geht es nun allerdings nicht ums Touristische, sondern ums Politische, genauer gesagt um die offenbar nicht ganz so einfachen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen. Denn sicher, Olaf Scholz ist zwar strahlender Wahlsieger gewesen bei den jüngsten Wahlen zum Senat der Freien und Hansestadt, aber alleine kann die SPD eben nicht regieren. Zum Stand der Dinge, Volker Frerichs, und erst einmal eine schlichte Weisheit.
Der Größere ist Koch, der Kleinere ist Kellner. So definierte der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder bereits 1998 das Verhältnis der SPD zu den Grünen. Und auch 17 Jahre später stellte Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz vor den rot-grünen Koalitionsverhandlungen unmissverständlich klar:
Die SPD hat sehr viele Sitze in der hamburgischen Bürgerschaft. Es fehlen genau 3 für eine absolute Mehrheit. Natürlich ist es die Aufgabe unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner bei den Grünen, sicherzustellen, dass sie die Gelegenheit, sich jetzt an der Regierung zu beteiligen, nicht verspielen. Aber ich bin ganz sicher, dass jeder auch dort genau zu bewerten weiß, wie das Wahlergebnis ausgefallen ist.
Da schwingt auch immer ein bisschen die sozialdemokratische Drohung mit: Zur Not können wir auch mit der CDU oder der FDP sprechen. Die Grünen Katharina Fegebank und Jens Kerstan wissen das nur zu gut. Außerdem müssen sie stets die Parteibasis und die Lobby der Umweltverbände im Auge haben, wenn sie mit der SPD verhandeln. Schließlich sollen die Mitglieder der Grünen einen möglichen Koalitionsvertrag Vertrag später einmal absegnen. Und so muss der Eindruck gewahrt bleiben, man kämpfe hart für grüne Positionen, sei es bei der Elbvertiefung oder wie am Mittwoch beim Thema Stadtbahn. Der grüne Verkehrspolitiker Till Steffen und die ehemalige Stadtentwicklungssenatorin Anja Heiduck setzten sich besonders vehement und verbissen für den Bau einer modernen Straßenbahn in Hamburg ein. Zugeständnisse aber gab es von Scholz keine. Die SPD lehnt die Stadtbahn weiter kategorisch ab. Die Grünen verließen daraufhin zunächst einmal die Gesprächsrunde im Bürgersaal des Rathauses. Den durch viele nächtliche Koalitionsrunden in Berlin gestählten Scholz aber ließ auch diese Drohgebärde kalt. Das gehöre doch zu einem solchen Verhandlungspoker dazu, beruhigte er die anderen Genossen. Prompt kehrten die Grünen zurück. Man vertagte sich. Am Donnerstag trafen sich Scholz, Fegebank, Kerstan und SPD-Fraktionschef Andreas Dressel zum Acht-Augen-Gespräch. Der Bürgermeister dürfte dabei den Grünen noch einmal deutlich gemacht haben.
Es geht, glaube ich, nicht um einen Umbau, denn für den Kurs der letzten Jahre gibt es sehr viel Unterstützung in der hamburgischen Bevölkerung, sondern um einen Anbau.
Soll heißen, wann immer es sinnvolle und bezahlbare grüne Wünsche zusätzlich zum SPD-Wahlprogramm gibt, dann werden sie auch umgesetzt. So sei es dann. Rot-Grün in Hamburg jedenfalls wird kommen. Definitiv. Niemand wird die Verhandlungen scheitern lassen. Selbst wenn am Ende auch die Grünen zähneknirschend feststellen müssen, der Größere ist Koch, der Kleinere ist Kellner.
So steht es im Moment bei den Koalitionsverhandlungen in Hamburg. Und jetzt gibt's den Sport hier im Echo des Tages. Dafür ist die Kollegin Sarah Schwedmann im Studio. Und es gibt natürlich Informationen zum 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Sarah, das Abendspiel läuft gerade. Gladbach spielt bei Mainz und will weitere Punkte für die Champions-League-Qualifikation einfahren. Wie steht's denn da nach 25 Minuten?
Es sind noch keine Tore gefallen, Mainz gegen Gladbach aktuell, also 0-0. Die 5 Partien hat es ja bereits heute Nachmittag gegeben. Tabellenführer Bayern München hat den Vorsprung auf Verfolger VfL Wolfsburg auf 11 Punkte ausgebaut mit einem 3-1-Sieg bei Hannover 96. Wolfsburg musste sich dagegen beim FC Augsburg mit 0-1 geschlagen geben, was Wolfsburgs Verteidiger Robin Knoche seiner eigenen Mannschaft zuschreibt.
Ich denke, das war aufgrund der ersten Halbzeit, dass wir da einfach ein bisschen schläfrig waren, ein bisschen passiv waren und leider erst in der zweiten Halbzeit zu spät dann aufgewacht sind.
Der Tabellenvierte Schalke feierte im Kampf um einen Champions-League-Platz einen 3-1-Erfolg gegen Hoffenheim, dank eines Doppelpacks von Max Meyer.
Wir haben uns viel vorgenommen die Woche, weil wir wussten, dass wir letzte Woche missgebaut haben in Dortmund. Und wir wollten es wieder gut machen und ich denke, es ist ganz gut gelungen. Im Ganzen ist der Sieg hochverdient.
Borussia Dortmund musste sich nach 4 Siegen in Folge mit einem 0-0 beim Tabellen-15., dem Hamburger SV, begnügen und bleibt Zehnter. Dortmunds Trainer Jürgen Klopp haderte mit dem Ergebnis und dem rustikalen Spiel des HSV.
Wenn wir über Sieger sprechen, dann hätte es die eine Mannschaft sein müssen, nämlich wir, und die andere Mannschaft hätte verlieren müssen. Ich glaube, es hätte frühzeitig Karten geben müssen für den Gegner. Am Ende haben wir fast so viele gelbe Karten wie Hamburg. Das ist natürlich Quatsch bei der ganzen Zweikampfführung auf dem Platz, muss man sagen. Aber in den Phasen, in denen wir gerade nicht gefoult wurden, hätten wir natürlich besser und klarer Fußball spielen müssen.
Im 5. Nachmittagsspiel gewann Werder Bremen mit 1-0 beim SC Freiburg und ist jetzt Achter.
Das zur ersten Liga. Schauen wir in die zweite Liga. Da war heute Köllerkind St. Pauli gefordert. Wie haben sich die Hamburger bei Bundesliga-Absteiger Braunschweig geschlagen?
Sehr gut. Die Hamburger gewannen in Braunschweig mit 2-0 und verbessern sich auf den vorletzten Platz. Schlusslicht ist nun der VfR Aalen, der 1-1 gegen Greuther Fürth spielte.
Dann geht's jetzt vom Fußball hin zum Wintersport. An diesem Wochenende unter anderem ja mit den Skeleton-Weltmeisterschaften in Winterberg. Und da hat eine junge Frau aus dem Sauerland für eine große Überraschung gesorgt.
Ja, Jacqueline Lölling. Die 20-Jährige gewann bei ihrer ersten WM-Teilnahme überhaupt gleich die Silbermedaille. Damit ist sie die zweitjüngste Medaillengewinnerin überhaupt bei einer Skeleton-WM. Weltmeisterin wurde die Britin Lizzie Yarnold. Bronze gewann Elizabeth Watchie aus Kanada. Und auch die deutschen nordischen Kombinierer durften jubeln. Johannes Rizek und Fabian Riesle haben den letzten Teamsprint der Saison in Lahti in Finnland gewonnen. Rizek und Riesle setzten sich vor Frankreich und Norwegen durch. Skilangläuferin Denise Herrmann hat beim Freistil-Sprint in Lahti ihr bestes Saisonergebnis verbucht. Beim Sieg von Rekordweltmeisterin Marit Bjørgen aus Norwegen belegte Herrmann Platz 5. Bei den Männern sicherte sich der Norweger Eirik Brandsdahl den Titel. Und auch die deutschen Biathleten und Biathletinnen sind nicht in die Medaillenränge gelaufen im Sprint bei der Weltmeisterschaft in Kontiolahti in Finnland. Erik Lesser kam als bester Deutscher auf Platz 5. Mit Favorit Simon Schemp wurde nach 7 Schießfehlern 77.
Natürlich bin ich schon sehr, sehr enttäuscht, weil ich weiß nicht, ob ich schon jemals so ein schlechtes Rennen gehabt habe. Und dann pünktlich zur Weltmeisterschaft ist ja einfach bitter. Aber ja, es hilft nichts und muss jetzt nach vorne schauen und es besser machen.
Den Sprinttitel sicherte sich der Norweger Johannes Tinges Bø. Bei den Frauen lief Laura Dahlmeier auf den 4. Platz. Gold ging an die Französin Marie Doran Haber.
77. Das ist aber auch wirklich nicht schön. Noch kurz der Blick aufs Tennis. Da gibt es keine guten Nachrichten von den deutschen Spielern.
Nein, das deutsche Davis Cup Team hat den Einzug ins Viertelfinale verpasst. Schon vor den beiden abschließenden Einzeln morgen liegt die deutsche Mannschaft gegen Vorjahresfinalist Frankreich mit 0:3 zurück. Damit muss das deutsche Tennisteam im September in die Abstiegsrelegation.
Und das sind die Informationen gewesen vom Sport heute von uns mit Sarah Schwedmann. Und das war für heute auch das Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info mit Holger Beckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.